Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Und hier geht es jetzt weiter in unserer Sommerreihe um Pop-Musikrevolution und ihr Scheitern. Und Thema ist das Ende der ersten Deutschrap-Welle Ende der 90er Jahre. Thematisch gibt es für Rapper eigentlich ja keine Tabus. Nur bei einer Sache hört für viele der Spaß auf. Die Zahl der Rapper, die zugeben, dass es mit der eigenen Karriere nicht so läuft, ist überschaubar. Dabei hat in Deutschland die Rap-Legende Torch, der seine Anfänge bei Advanced Chemistry hatte, der hat 2000 vorgemacht, wie sowas gehen kann.
10 Jahre her, da waren wir in deiner Stadt. Wo ist heute die Crowd, die damals so gejubelt hat? Haben darauf geachtet, dass der Text einen Sinn hat. Ich verlang nicht viel, nur dass ihr euch daran erinnert. Aus Jux treten wir noch manchmal auf im Jutz, wenn eine andere Band nicht kann vor 20 Mann. Aber wen juckt's? Unser Geld von der GEMA hat die Nena und das EMA nie. 99 MCs, wo ist AC?
Wir waren Stars, die Karriere ist vorbei, das war's. Ihr rockt die Charts und wir hocken in den Bars. Lange Mädels an den Arsch und leeren Glas nach Glas.
Torch mit Wir waren mal Stars. Der Song war im Jahr 2000 eigentlich als Staffelstabübergabe an den Nachwuchs gedacht, aber auch denen ging es schnell ähnlich. Die erste große Deutschrap-Welle, für die so unterschiedliche Künstler wie 1-2, Freundeskreis und konkret Finn stehen, brach kurze Zeit später zusammen. Über den Zusammenbruch und was von dieser Ära des Deutschraps heute noch zu spüren ist, darüber rede ich jetzt mit Fabian Wolf. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir haben die große Schwermut gehört, mit der sich Torch damals vom Pop-Business, wie er sagt, verabschiedet. Aber wie fing seine Karriere denn an?
Also deutscher Hip-Hop hat ja keinen klar definierten Beginn, aber zwei Urszenen vielleicht. Eine davon ist Fremd im eigenen Land, bei der Advanced Chemistry, wo Torch dabei war, ihre Pässe in die Kamera halten, als explizit migrantische Stimmen, gerade vor dem Hintergrund rechter Gewalt in Rostock und Hoyerswerda und Mölln Anfang der 90er. Die Hip-Hop-Szene in Heidelberg, aus der AC stammen, klingt technisch heute natürlich sehr altbacken, aber hat gerade in Sachen Haltung und Bewusstsein Maßstäbe gesetzt. Die andere Urszene für deutschen Hip-Hop sind vielleicht die betont frechen, albernen deutschen Jungs von den Fantastischen Vier aus Stuttgart, bei denen die Produktion durchaus legitim ist, aber die irgendwelchen Quatsch über dicken Pulli-An-Mann erzählen und so. Das sind die zwei Strömungen. Der Quatsch-Rap war damals schnell kommerziell erfolgreicher. Torch hingegen war zu dieser Zeit eher so der strafende Geist. Die Texte waren von ihm waren gleichzeitig persönlich, lyrisch und kritisch, aber er hatte, das ist ja das Los von vielen Pionieren, eher nur die Möglichkeit zuzusehen, wie die nach ihm den größeren Erfolg dann haben.
Sie haben die Welle rechter Gewalt Anfang der 90er Jahre als Kontext erwähnt, aber wie war das Verhältnis von Deutschrap zu Deutschland ansonsten?
Es gehört zur Rap-Biografie von vielen, dass sie für lange Zeit am Anfang wie selbstverständlich nur auf Englisch rappen. Deutsch als Sprache war einfach ungelenk und speckig und eckig und musste erst ganz mühsam an Hip-Hop und Rap angepasst werden. Das hat die Sprache verändert bis heute. Dabei war es vielleicht gar nicht so wichtig, was eigentlich gesagt wurde, sondern wie es gesagt wurde, mit welchem Tonfall, mit welcher Haltung. Das hat Hip-Hop, deutschen Hip-Hop auch immer von anderen deutschsprachigen Genres unterschieden. Das konnte im Dienst einer Gegenöffentlichkeit stehen, vielleicht sogar eines politischen Anliegens, aber auch einfach Entertainment sein. Wobei es interessanterweise Ahmet Gündüz von der Fresh Family ist, der so als erster deutschsprachiger Hip-Hop-Song 1989 gilt. Der erzählt eine klar sozialkritische Geschichte und mixt dabei Deutsch und Türkisch. Inzwischen wird deutscher Rap ja für seine Bi- und Tri- und Quattrolingualität gefeiert. Das war in den 90ern höchstens in Frankfurt zu hören. Ansonsten blieb das damals die Ausnahme.
Das Jahrzehnt endet mit einem heftigen Crash. Aber wie sah der aus? Wie kam es dazu? Und warum ging es so schnell zu Ende?
Diese Geschichte lässt sich gut in der Oral History, könnt ihr uns hören, von Davide Bottot und Jan Wehn nachlesen. Es war, das macht diesen Crash auch heute immer noch so deprimierend, kein kreativer Zerfall. Jedenfalls ist die Qualität der großen Alben dieser Jahre sehr hoch. Auch beim heutigen Hören können sie durchaus mit amerikanischen Sachen dieser Zeit mithalten. Das sind legendäre Platten. Über eine von ihnen, Unter Tage von der RAG, gibt es jetzt im Herbst einen Doku-Film. Es war eher so eine unglückliche Kombination von vielen Faktoren natürlich. Also zu viel Stress, Burnout, zu wenig Geld, gerade auch zu viel Geld. Geld, weil Deutschrap eine Marke mit großem kommerziellen Potenzial wurde. Da haben die Majors natürlich angefangen, viele Leute zu signen, viel Geld da rein zu pusten und ganz viel Material auf den Markt zu werfen, bis der eben überfordert war und zusammengebrochen ist. Also Verträge wurden aufgelöst, Alben konnten nicht mehr erscheinen oder wirklich nur mit minimaler Bewerbung. Gleichzeitig, so haben es mir Veteranen der Szene immer mal wieder erzählt, wurde einfach versäumt, sich eigene Strukturen aufzubauen, die dann das hätten eben auffangen können. Und dann hat sich die Szene einfach selber ein bisschen vergiftet zu der Zeit. 1-2 haben das auf ihrem letzten Album mit einem Song sogar damals ganz gut, fast hellsichtig eingefangen.
Ihr lasst die Schwarte krachen und hab längst kapiert, man muss sich oft gerade machen, bis man ein Gangster wird. So bleibt ihr trotz Kies und Fame soziale Notfälle, in deren Gegenwart ich mich vor allem totstelle. Und wenn ihr nur halb so hart seid, wie ihr ausseht, hab ich einen Grund mehr, warum ich so selten rausgehe. Mir bleibt also nichts weiter übrig, als einzuladen, nur das Hassen zu hassen und aus Prinzip keins zu haben. Du entspannst dich jetzt erstmal und atmest ganz tief ein.
Ey, du willst es weg?
Nein, das kann's nicht sein. Ja, ist denn das so schwierig?
Tja, es ist wahrscheinlich nur Zufall, dass Dendemann für diesen Song Rapper angreift, die aggro sind, aber es ist ein passender, denn das Label Aggro Berlin prägt ja für viele Jahre die Deutschrap-Szene nach dem Zusammenbruch. Warum blieb Berlin verschont?
Also die Berliner Rap-Szene war damals im Rest des Landes eher unbeliebt. Einzelne Rapper wie Kool Savas haben Respekt bekommen. Aber ansonsten galt, dass es ein schlechtes Zeichen ist oder ein Grund, sich zu verziehen, wenn es heißt, Leute aus Berlin tauchen auf irgendeiner Jam auf oder auf irgendeiner Party. Die Szene hatte auch gar kein Interesse an ausgefeilter Produktion oder tiefen Texten, sondern die wollten eigentlich nur auf grelle Art provozieren. Da war es dann auch egal, ob es total billig klingt. Schon deswegen gab es kaum Nähe zu Major-Labels oder es gab auch nicht den Traum, irgendwie davon leben zu können. Die Welle spürte also so ein bisschen über die Berliner Szene hinweg. Im Nachhinein lautet die Erzählung ja, dass Studentenrap der 90er von Straßenrap der Nullerjahre abgelöst wurde. So einfach ist es dann nicht. Also die harten Sachen aus Frankfurt der 90er hatten auch immer eine gewisse Nähe zur Straße. Und selbst im wortspieligen Hamburg wurden auch Sachen verhandelt, die durchaus real waren. Aber es stimmt schon, dass das, was in Berlin passierte, näher dran war an dem Image von Rap als Soundtrack von sozialen Brennpunkten wie in den USA. Das hat ja dann auch zusammen mit der Frage der Jugendgefährdung die Berichterstattung über deutschen Rap dieser Jahre geprägt.
Vor fast 10 Jahren erlebte das Genre dann eine Renaissance und ist größer denn je. Vermutlich ist Deutschrap das populärste Musikgenre im Land. Ist der Einfluss aus den 90ern denn da noch irgendwo zu spüren?
Also Deutschrap heute hat alles, was es in den 90ern gab, überflügelt. Kommerziell sowieso, von der Reichweite auch. Also die Rap-Hörer von damals hören jetzt auch wieder deutschen Rap, weil viele der alten Größen wieder Musik machen. Über deren Wert kann man sich dann streiten, aber es sind trotzdem selten reine Nostalgieveranstaltungen. Mehrere junge Generationen sind inzwischen mit Deutschrap aufgewachsen. Das Genre ist eben längst nicht nur bürgerlich oder nur Straße, sondern viel diverser. Auch weibliche MCs haben mehr Chancen. Gleichzeitig finde ich, dass die große kreative Ambition so ein bisschen fehlt, der Blick nach vorne, auch die Selbstkritik gerade. Und es können zwar viele Stile nebeneinander existieren, aber das heißt auch, dass der Ankerpunkt vielleicht so ein bisschen fehlt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Haftbefehl dieser Ankerpunkt sei, aber dessen aktuelles Album, das Weiße Album, ist zwar sehr gut, aber zeugt auch von so einer gewissen Müdigkeit und Erschöpfung, trotz mehrjähriger Pause. Und auf die Eins gegangen, also auf die Eins der Charts ist es auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir einen zweiten Crash erleben werden, aber ich halte so eine Art von kreativer Rezession für nicht unvorstellbar. Und ich höre auch, dass es langsam wieder angesagt ist, wirklich nur noch US-Rap zu hören, denn der ist gerade fresher denn je.
Fabian Wolf, danke.